Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 5. Hört uns zu. Von Mark Görgen und Jonas Breng aus Stern Nummer 6 vom 31.01.2019. Gelesen von Uwe Schröder. Wie die 16-jährige Greta Thunberg in Davos kämpfen Schüler in aller Welt für eine bessere Zukunft. Und gegen die Gleichgültigkeit von uns allen. Ein paar Stunden, nachdem Greta Thunberg mal wieder den mächtigsten Menschen der Welt ins Gesicht gesagt hat, was sie für Versager sind, sitzt sie in einer Bimmelbahn irgendwo in den Schweizer Alpen und denkt über ihre Hausaufgaben nach. Bis Montag, wenn sie zurück in der Schule in Stockholm ist, muss sie noch Mathe und Ethik erledigen. Greta dreht ihre geflochtenen Zöpfe in den Fingern und schaut aus dem Fenster. Draußen ziehen Postkartenmotive vorbei. Greta kneift die Augen zusammen. Als hätte sie erst mal genug von allem. Von den glänzenden Bergen, den verschneiten Hütten, vor allem aber dem Theater der vergangenen 3 Tage. In Ethik sei sie ganz gut. Da habe sie natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, sagt Greta dem Stern-Reporter. Und für einen Moment meint der, dass gleich ein Lächeln in ihrem Kindergesicht aufblitzen müsste. Doch das ist Lektion 1 zum Thema Greta Thunberg. Jenem Mädchen, das sich vorgenommen hat, die Welt zu retten. Das zehntausende Schüler auf der ganzen Welt dazu bringt, freitags die Schulbank mit der Straße zu tauschen und gegen die Klimazerstörung zu demonstrieren. Lektion 1 also ist, Greta Thunberg lächelt so gut wie nie. Zuständig für das Lächeln in der Runde ist der Mann neben ihr, Svante Thunberg, der Vater. Er ist ein freundlicher Mann mit Zopf und Bart. Am Nachbartisch des Bordrestaurants ist er gerade in ein Gespräch mit der Chefin von Greenpeace vertieft. Greta und er haben in den vergangenen Monaten viele wichtige Leute getroffen. Zum Beispiel Al Gore. Und heute Morgen erst Christine Lagarde. Jetzt sind sie auf dem Weg vom Weltwirtschaftsforum in Davos zurück nach Stockholm. 24 Stunden Bahnfahrt liegen vor ihnen, weil Greta das Fliegen aus Klimagründen ablehnt. Greta hat einen starken Willen. Seit einiger Zeit lebt ihre ganze Familie deshalb vegan und fährt nur noch Bahn. Doch die vergangenen 3 Tage, das kann man im Gesicht des Vaters sehen, haben Kraft gekostet. Greta selbst wirkt stoisch und ruhig wie so häufig. Auf dem Höhepunkt des Wahnsinns saß Greta auf einer Kreuzung in Davos im Schnee und hielt ihr Protestschild hoch. Um sie herum standen ein paar picklige Schweizer Schüler und 50 Journalisten aus der ganzen Welt, die alle das beste Bild von ihr haben wollten. Um das Phänomen und den Einfluss von Greta Thunberg zu verstehen, muss man ein paar Sachen über sie wissen. Sie ist 16 Jahre alt, sieht aber wegen ihrer 1,50 Meter und der Pippi-Langstrumpf-Zöpfe eher aus wie 11. Sie hat das Asperger-Syndrom, eine bestimmte Form des Autismus. Menschen mit Asperger sind oft hochintelligent, doch sie haben Schwierigkeiten mit sozialen Beziehungen und verarbeiten Sinnesreize anders. Manche neigen dazu, sich beinahe obsessiv für einzelne Themen zu begeistern. Die Geschichte, wie für Greta alles begann, hat sie oft erzählt. Sie war knapp 10 Jahre alt, als sie im Unterricht das erste Mal vom Klimawandel erfuhr. Sie konnte nicht verstehen, warum die Menschen etwas taten, das für sie selbst so schlecht war. Sie las Buch um Buch, bis das Ganze sie in eine Depression stürzte. Greta hörte auf zu sprechen, ging nicht mehr raus und aß immer weniger. Ihre Eltern machten sich Sorgen, sprachen mit ihr und veränderten danach ihr Leben. Inspiriert von der Kraft, dass sie es geschafft hatte, das Leben ihrer Familie zu verändern, malte Greta Thunberg im August 2018 ein Schild, auf dem stand: Schulstreik für das Klima. Damit zog sie vor das schwedische Parlament, wo sie seitdem jeden Freitag demonstriert. Ihre Eltern und Lehrer wollten sie zunächst davon abhalten, aber Greta machte weiter. Heute ist ihr Protest zum Vorbild für Schüler in der ganzen Welt geworden. In Australien, in Kanada oder der Schweiz, auch in Deutschland. Florian Fischer ist einer von denen, die sich von Thunberg begeistern lassen. Am selben Tag, als Greta mit dem Zug zurück nach Stockholm fährt, steht er in Berlin vor dem Kanzleramt. Fischer, 10 Tage Bart, Dutt und Teenie-Schwarmgrinsen, fällt auf mit seinen 19 Jahren. Er ist größer als die meisten um ihn herum, seine Stimme ist tiefer, sein Bart existiert. Fischer ist nach Berlin gekommen, um mit Tausenden gegen die Klimazerstörung zu demonstrieren. Florian Fischer ist eigentlich so reingestolpert in das alles, sagt er, in diese Organisation, die jetzt sein Lebensmittelpunkt ist. Fridays for Future. In diese Demos in Erlangen, zu denen hunderte Jugendliche kommen und die er jetzt selbst organisiert. Fischer war schon lange frustriert davon, wie es läuft auf dieser Welt. Wenn es mal eine Demo gab zu Hause in Erlangen, wenn das Wetter gut war, dann ging er hin. Das schon. Aber ihm fehlte der Bezug. Irgendwann sah er Greta Thunberg im Internet und dachte sich, genau so ist es. Und als ihm Freunde davon erzählten, dass die Bewegung nach Deutschland schwappte. Ich will dabei sein. Fischer trommelte Leute zusammen, telefonierte, schrieb. Wenig später standen 700 Menschen an einem Freitag auf dem Hugenottenplatz in Erlangen und pfiffen. Eine Woche danach stehen wieder Menschen auf einem Platz und pfeifen und brüllen und klatschen. Dieses Mal sind es Tausende. Und sie stehen vor dem Kanzleramt in Berlin. Viele sind hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren. 70 von ihnen kamen mit Fischer aus Erlangen. Am 15. März soll es den nächsten großen Marsch geben auf das Kanzleramt. Auch Florian Fischer wird wiederkommen. Es kann doch nicht sein, dass alte Menschen darüber entscheiden, was vor allem die Jungen betrifft. Politisch desinteressiert. Das ist das Klischee der heutigen Teenager. Doch überdeckt dieses Bild, dass Jugendliche wie Florian Fischer, dass die Generation der etwa ab 1996 Geborenen oft politischer denkt, weniger ich-bezogen als frühere. Dabei profitiert diese Generation Z, wie sie von Soziologen in Abgrenzung zu den Vorgängern der Generation Y schon mal getauft wurde, auch von den Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. Heute suchen viele Branchen händeringend Nachwuchs. Die Optimierung des Lebenslaufs ist nicht mehr das alleinige Ziel, sondern auch die Welt zu verbessern. Dank Facebook und WhatsApp sind zumindest Demonstrationen dafür binnen weniger Stunden organisiert. Die Klimaretter von Berlin reihen sich in eine lange historische Reihe protestierender Kinder und Teenager. Schon 1903 gingen Kinderarbeiter in Philadelphia auf die Straße. Ihre Forderung? Wir wollen in die Schule, nicht in den Bergbau. 5 Jahrzehnte später wagten sich 9 afroamerikanische Teenager in eine bis dahin rein weiße Highschool in Little Rock, Arkansas. Obwohl der oberste Gerichtshof die Rassentrennung untersagt hatte, mussten Soldaten die 9 ins Gebäude eskortieren. Mehrere hundert weiße Schüler schrien sie hasserfüllt an. Ihr Kampf um den Schulbesuch wurde zu einem Meilenstein der Bürgerrechtsbewegung. Die tragischsten Schüleraufstände erlebte Südafrika. Als das rassistische Regime Mitte der 70er Jahre die afrikanischen Sprachen aus dem Unterricht verdrängen wollte, ließ das die Stimmung im Land explodieren. Am 16. Juni 1976 formierten sich 20.000 Schüler zu einem Protestzug durch das Township Soweto bei Johannesburg. Polizisten schossen auf die Kinder, doch die Aufstände griffen immer weiter um sich. Am Ende waren nach offiziellen Angaben 575 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung hatte militärisch gesiegt. Für das Ansehen Südafrikas allerdings war Soweto ein Desaster, von dem sich das Regime nie wirklich erholte. Macht der Unschuld. So haben Soziologen das dahinterliegende Prinzip umschrieben. Kinder und Jugendliche wirken unverbraucht, ihre Wut authentisch. Ihre Ziele mögen utopisch sein, doch der Glaube daran ist ehrlich. So mochte es utopisch erscheinen, als sich im vergangenen Jahr ein Dutzend Schüler nach dem Amoklauf von Parkland mit der Waffenlobby anlegte. Aber nur wenige zweifelten daran, dass es diesen Jugendlichen ernst war. Und mag auch Greta Thunbergs 50-stündige Zugfahrt nach Davos belächelt werden. Kaum jemand stellt in Frage, dass sie authentisch ist in ihrer Sorge. Umso befremdeter reagiert die Öffentlichkeit, wenn der Eindruck entsteht, Kinder seien gesteuert. Kritiker nutzen diese Flanke geschickt aus, auch bei Greta Thunberg. Das rechte Webportal Tichys Einblick etwa, das auch unverbesserlichen Klimawandelleugnern ein Forum bietet, schreibt, sie werde von den Medien als Propagandainstrument benutzt. So absurd das im Fall der kaum steuerbaren Thunberg sein mag, die Gefahr, dass der Idealismus von Kindern zum Teil auch instrumentalisiert wird, ist real, auch wenn es dabei um die gute Sache geht. Das zeigt das Beispiel der wohl bekanntesten Teenager-Ikone unserer Zeit, Malala Yousafzai. Seit frühester Kindheit baute ihr Vater, ein Lehrer, sie zur Symbolfigur seines Kampfes für Schulbildung für Mädchen auf. Er initiierte erste Kontakte mit Journalisten. 2009 sagt die 12-Jährige in einem Dokumentarfilm: »Ich muss Politikerin werden, um dieses Land zu retten. Es ist der Traum meines Vaters.« Eigentlich wolle sie aber lieber Ärztin werden. 3 Jahre später, Malala hatte inzwischen ein eigenes Blog bei der BBC, schießen ihr die Taliban in den Kopf. Eine Schädel-OP in Großbritannien rettet ihr Leben. Noch während sie in Birmingham im Krankenhaus liegt, nimmt eine der exklusivsten PR-Agenturen, Edelman, sie als Klientin auf, ohne Honorar. An die Stelle ihres Vaters treten nun Profis der Imagepflege, die sich sonst um Kunden wie Starbucks kümmern. Sie bauen die Schülerin noch vom Krankenbett aus zur Ikone auf. Als sie 2014 den Friedensnobelpreis erhält, ist die 17-jährige Malala längst zu einer globalen Marke geworden. Malala steht hinter den Anliegen, die sie vertritt. Sie ist eine starke junge Frau, die Besucher und Zuhörer oft tief beeindruckt. Keinesfalls eine Marionette. Und doch, das schüchterne Mädchen aus dem Swat-Tal, das gern Ärztin werden wollte, gibt es nicht mehr. Auch im Glanz von Greta Thunberg sonnt sich inzwischen die Prominenz, was allerdings schon mal zu entlarvenden Szenen führt, auch in Davos vergangene Woche. An ihrem zweiten Tag dort sitzt Greta in exklusiver Runde bei einem Lunch. Teure Anzüge, Wein, gegrillter Lachs. Sie trinkt aus ihrer Metallflasche und sieht ohne Gefühlsregung zu, wie sich auf der Bühne Bono, Will.i.am von den Black Eyed Peas und die Primatenforscherin Jane Goodall über die Zukunft der Menschheit unterhalten. Zum Abschluss der Veranstaltung kommt der Moderator auf sie zu. Greta nimmt sich das Mikrofon und kneift die Augen zusammen. Manche Leute sagen, dass die Klimakrise etwas ist, das wir alle erschaffen haben. Doch wenn jeder schuldig ist, ist niemand verantwortlich. Aber es gibt Verantwortliche. Unternehmen und Entscheidungsträger, die genau wussten, welche unbezahlbaren Dinge sie opfern, um unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen. Ich glaube, viele von Ihnen, die heute hier sind, gehören zu dieser Gruppe, sagt Thunberg mit klarer und unaufgeregter Stimme. Das Publikum stutzt kurz, dann gibt es Applaus. Am Eingang steht eine Frau mit Perlenkette. Gott, dieses Mädchen, sagt sie, die hat mehr Eier als die NATO. Für uns geht es jeden Tag um alles. Milena, 13, Brasilien. Wann sie zur Aktivistin wurde, weiß Milena, 13, noch genau. Es war vor 3 Jahren. Da schimpften 2 hellhäutige Mädchen, in ihrer Schule sie Makako-Affe. Und beim Bummeln im Shoppingcenter merkte sie, wie die Sicherheitsleute sie und ihre schwarzen Freundinnen besonders beobachteten. Da kann man nicht stillbleiben, sagt sie. Milena sitzt auf einer Treppe in ihrer Favela in Rio de Janeiro. Sie malt ein Plakat mit dem Titel Não ao Racismo. Gemeinsam mit ihrer Mutter geht sie zu Veranstaltungen der Black Power Bewegung, Consciência Negra. Sie macht den Kampfsport Capoeira. Sie ist Anhängerin von Ubanda, der afro-brasilianischen Religion. Wenn ich rassistische Sprüche höre, wehre ich mich. Auch gegenüber Erwachsenen? Klar, ich würde mich unendlich schlecht fühlen, still zu bleiben. Vor kurzem hat jemand meinen Bruder beleidigt. Den habe ich zur Sau gemacht. Mehr noch unternimmt sie in den sozialen Medien. Zum Beispiel unter dem Hashtag Somos todos iguais. Wir sind alle gleich. Demos sind nicht so angesagt in meiner Generation, aber auch für Demos gibt es den richtigen Zeitpunkt. Zum Beispiel jetzt unter dem neuen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich herablassend gegenüber Schwarzen, Indigenen, Homosexuellen und Frauen geäußert hat. Das hat viele aufgeweckt. Bolsonaro ist ein Heuchler und Idiot. Unter Freunden sprechen wir oft darüber. Ist das die Welt, die wir wollen? Für die nächsten 4 Jahre befürchtet sie das Schlimmste. Schon die vergangenen 4 waren hart. Die Großeltern verloren ihre Jobs. Im Viertel gibt es ständig Schießereien. Ihr Vater verlor sein Haus, weil eine neue Drogengang in die Favela zog und es einfach konfiszierte. Die Ungerechtigkeit macht einen so wütend. Entweder man verzweifelt oder man wehrt sich. Sich gegen Gangs wehren? Nein, das ist lebensgefährlich. Ihr Interesse am Aktivismus wurde nicht durchs Internet geweckt oder die Schule, sondern durchs eigene Erleben. Ein schwarzes Mädchen aus der Favela hat kaum eine Chance, es je herauszuschaffen. Die Themen, die Jugendliche in Europa bewegen, sind ihr nicht fremd, aber weit weg. Klimawandel, Trump, Migration. Für uns geht es hier jeden Tag um alles, sagt sie. Wir müssen kämpfen, dass wir Schulunterricht haben. Ein sicheres Zuhause. Ihr großer Traum? Ein Austauschjahr. Sie hat davon erfahren, dass Jugendliche in andere Länder gehen, um deren Kulturen kennenzulernen. Eine tolle Idee. Aber das kostet $10.000. Das ist nur etwas für Reiche. Von dem Geld müssen wir hier einige Jahre leben. Wir brauchen jetzt etwas Großes. Linus Steinmetz, 15, Deutschland. Ich demonstriere, damit die Erwachsenen in Sachen Klimazerstörung endlich zur Vernunft kommen. Wir haben keine andere Wahl, als jetzt laut zu werden. Viele haben ja Angst vor dem Verzichten, aber daran führt kein Weg vorbei. Wir brauchen jetzt etwas Großes, auch etwas, das über das Engagement einzelner Politiker hinausweist, unabhängig von den Parteien. Ich bin völlig baff, was wir bisher erreicht haben. In so wenigen Wochen. Unsere Fridays for Future-Gruppen gibt es mittlerweile in über 100 Städten. Wir organisieren uns über WhatsApp. Zweimal die Woche stimmen wir uns in einer Telefonkonferenz ab. Ich lerne gerade total viel. Wie man ein Plenum leitet oder Menschen zusammenbringt zum Beispiel. So lange hatten wir das Gefühl, machtlos zu sein. Doch jetzt bricht etwas auf. Das ist phänomenal. Wir sind eine absolut relevante Gruppe geworden. Es ist doch lächerlich, wenn Deutschland von sich behauptet, so eine Art Vorbild zu sein für die Rettung der Welt. Es ist eine Sauerei, wie die Alten die Erde kaputt machen und wir dabei nur zusehen sollen. Wir Jugendlichen müssen endlich auch das Recht bekommen, bei Bundestagswahlen wählen zu gehen. Und eben auch in politische Prozesse einbezogen werden. In der Kohlekommission zum Beispiel sitzt kein Jugendlicher. Aber die Leute dort entscheiden über unsere Zukunft. Überall schwamm Plastik. Isabel und Melati Wiesen, 16 und 18, Bali. Die Idee, die Welt zu verbessern, kam ihnen in der Schule. Als sie im Unterricht von Mahatma Gandhi und Martin Luther King hörten, überlegten die Schwestern, Isabel und Melati Wiesen, damals 10 und 12 Jahre alt, wie sie ihre Heimatinsel Bali vor dem Plastikmüll retten könnten. Überall schwamm Plastik. Sogar in meinem Alter wurde mir klar, wie zerstörerisch unser Lebensstil ist, sagt die heute 18-jährige Melati. 2013 gründeten sie schließlich in ihrer Schule die Initiative Bye-Bye Plastic Bags, frei übersetzt Tschüss Plastiktüten. Anfangs nahm der Gouverneur von Bali die Kampagne nicht ernst. Erst als die Schwestern in einen Hungerstreik traten, hörte er ihnen zu. 6 Jahre und unzählige Strandsäuberungen später haben die Umweltschützerinnen ihr erstes Etappenziel erreicht. Seit Januar 2019 ist auf der Touristeninsel der Gebrauch von Plastiktüten und Einmalverpackungen in Läden und Restaurants verboten. Als nächstes zielen die Wiesenschwestern nun auf ein Plastiktütenverbot im gesamten 17.000 Inselstaat. Während heimische Politiker das Anliegen der Schwestern lange ignoriert haben, waren die Aktivistinnen bereits zu Gast bei den UN und der EU. Melati Wiesen tourt auch dieses Jahr wieder durch Europa. Ihre noch schulpflichtige Schwester Isabel bereitet zu Hause die größte Säuberungsaktion vor, die es in Bali je gegeben hat. Mehrere tausend Freiwillige sollen am 16. Februar mithelfen, die Strände von Müll zu befreien. Vor allem junge Leute wollen die Teenager-Schwestern erreichen. Die Zeit zu handeln ist jetzt, sagt Melati Wiesen. Jeder Einzelne kann etwas bewegen. Angelika Petrovska, 17, Russland. Ich würde gern in einem anderen Russland leben, nämlich in einem demokratischen und liberalen Staat. Deshalb engagiere ich mich seit einem Jahr in meiner Heimatstadt St. Petersburg bei der Jugendorganisation Vesna, das ist Russisch für Frühling. Viele Russen, die gegen Wladimir Putin sind, sagen ja, dass man sowieso nichts ausrichten kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder Einzelne etwas bewegen kann. Bei Wiesner denken wir uns politische Aktionen aus, die wir wie winzige Theaterstücke in der Stadt aufführen. Die Bilder verbreiten wir über die sozialen Medien. Auch weil Demonstrationen oder Protestaktionen verboten sind. Erlaubt sind nur Plakataktionen von Einzelnen, die aber mindestens 50 Meter voneinander entfernt stehen müssen. Während der Fußball-WM wollten wir vor dem Petersburger Stadion an die politischen Gefangenen im Land erinnern. Ich lag in einem Kleid, auf das wir Blutflecken gemalt hatten, vor dem WM-Maskottchen. Es dauerte nur Minuten, bis die Polizei kam und uns mitnahm. Mir wurde schlecht. Unter Polizeiaufsicht kam ich in die Notaufnahme. Dann karrte man mich stundenlang durch die Stadt. Viele der anderen 100 Aktivisten von Wiesna waren schon Tage oder auch Wochen in Haft. Bogdan, der Koordinator unserer Gruppe, wurde angeklagt, weil er eine Ankündigung für eine Demo gepostet hatte. Ein anderer hatte in seiner WG unsere große gelbe Plastikente ins Fenster gestellt. Sie ist in Russland ein Symbol für den Kampf gegen Korruption. Er verbrachte danach 23 Tage in Haft. Man warf ihm vor, er habe unerlaubt demonstriert. Ich hatte bislang immer Glück. Meine Eltern unterstützen mich, meine Lehrer haben meine Aktionen bislang nicht kommentiert. Andere mussten in der Schule zu Erziehungsgesprächen. Eine Schülerin musste sogar Gesetze abschreiben und auswendig lernen. Viele Studenten bekommen Probleme an ihren Unis. Protest ist gefährlich in Russland. Angst habe ich trotzdem nicht. Ich will das digitale Leben sicherer machen. Jack Cable, 18, USA. Du nennst dich ethischer Hacker. Was machst du genau? Ich suche nach Sicherheitslücken im Internet und melde sie, anstatt sie auszunutzen, wie es andere Hacker tun würden. Zusammen mit tausenden Programmierern auf der ganzen Welt arbeite ich so daran, Betrug und Bedrohung im Internet einzudämmen, egal ob für Unternehmen wie Facebook oder für Ministerien. Warum tust du das? Vor 3 Jahren habe ich herausgefunden, dass man auf einer Bitcoin-Seite Geld von den Konten anderer Benutzer abheben konnte. Ich habe der Firma die Sicherheitslücke sofort gemeldet. Seitdem lässt es mich nicht los. Es ist ein großer Spaß, etwas zu entdecken, das man nicht sehen dürfte. Und dann zu helfen, dass es nicht wieder passiert. Du hast sogar Sicherheitslücken bei der US Air Force gefunden, giltst als eines der größten Computergenies der Welt. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich habe gerade angefangen, Computerwissenschaften in Stanford zu studieren. Und im Sommer werde ich wieder für das Verteidigungsministerium arbeiten. Ich hoffe, dass ich dann wieder Dinge finde, die ich nicht finden sollte. Ich will einfach das digitale Leben der Menschen sicherer machen. Bei den vergangenen US-Wahlen haben die Manipulationsversuche im Internet gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist. Auf einmal kannten mich Menschen überall auf der Welt. Mohammad Najin, 16, Syrien. Angefangen hat alles mit einem Geschenk. Zu meinem 15. Geburtstag bekam ich von meinem Bruder Firas ein Smartphone. Unser Heimatort, Osguta, nahe Damaskus, war damals schon seit Jahren von den Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad umzingelt. Firas ist 8 Jahre älter als ich. Er sorgt für meine Mutter, meine Geschwister und mich, seit mein Vater 2014 bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen ist. Ein paar Monate später begann ich mit dem Handy Videos zu drehen. Ich wollte über die verzweifelte Lage der Kinder in Osguta berichten. Die Welt hat Syrien fast vergessen, dachte ich. Aber wenn es Kindern schlecht geht, das ist den Menschen doch nicht egal. Als Kind konnte ich außerdem mein Gesicht in den Videos zeigen. Ein Erwachsener wäre dafür gleich auf den Fahndungslisten des Regimes gelandet. Und jemand, der sein Gesicht zeigt, dachte ich, der wirkt vertrauenswürdig. Mein Nachteil war mein schlechtes Englisch. Aber meine ältere Schwester half beim Übersetzen. In einem meiner ersten Clips frage ich Freunde, was sie sich für das neue Jahr wünschen. Einer sagt, dass Assad meinen Vater aus dem Gefängnis lässt. Ein anderer, dass die Luftangriffe aufhören. Kurz nachdem ich den Clip ins Netz gestellt hatte, begann eine Offensive gegen Osguta. 1,5 Monate lebte meine Familie in einem Keller. Nur manchmal ging ich raus, um etwas zu essen zu suchen. Oder um ein kurzes Video zu drehen. In manchen meiner Clips kann man sehen, wie in der Nähe eine Bombe einschlägt. Viele Medien zeigten meine Bilder. Manche Clips wurden über 10.000 Mal geklickt. Auf einmal kannten mich Menschen überall auf der Welt. Auf Facebook folgen mir heute 8.000 Menschen, auf Twitter sogar über 25.000. Ende März 2018 ergaben sich die Rebellen in Osgood. Die Kämpfer und zehntausende Zivilisten wurden in die Rebellenprovinz Idlib deportiert. Ich hatte große Angst, dass mich jemand von Assads Leuten erkennen könnte. Darum habe ich während der gesamten 32-stündigen Fahrt den Bus nicht verlassen, auch nicht während der Pausen. In Idlib habe ich erstmal weiter Videos gemacht. Vor 3 Wochen dann hat eine türkische Hilfsorganisation meine Familie und mich von dort nach Istanbul gebracht. Die Rettung haben wir meiner Bekanntheit zu verdanken. Ich möchte jetzt eine journalistische Ausbildung machen und meinen Kampf für die Wahrheit im Krieg in Syrien fortsetzen. Eine Handvoll Kids, die die Welt verändern werden. David Hawk, 18, USA. Vor knapp einem Jahr wurden ein paar Jugendliche aus Parkland in Florida weltberühmt. Sie hätten gern darauf verzichtet, so sagte es David Hawk damals dem Stern. Schließlich waren seine toten Freunde der Grund dafür. Am Valentinstag vergangenen Jahres betrat ein Mitschüler Hawks mit einer halbautomatischen AR-15-Schnellschusswaffe die Schule und erschoss 17 seiner Mitschüler. Hawk versteckte sich währenddessen in einem Schrank. Als er herauskam, war er am Leben. Aber sein Leben war nicht mehr dasselbe. Ohne Hawk und seine Freunde wäre Parkland nur eine weitere von Hunderten tragischen, unnötigen, tödlichen Schießereien an einer amerikanischen Schule geblieben. Aber Hawk wollte nicht schweigen. Er war einer von etwa einem Dutzend Schülern, die direkt danach vor Fernsehkameras traten und ihre Wut in die Welt hinausschrien. Sie taten weder Trump noch der mächtigen NRA, der Waffenlobby, den Gefallen, nur stumm zu trauern. Und sie waren beeindruckend eloquent. David Hawk nannte jeden Politiker, der Geld von der NRA annimmt, einen Kindermörder. Zusammen mit Emma Gonzalez, die so etwas wie die Frontfrau der amerikanischen Schülerproteste wurde, mobilisierten sie hunderttausende Menschen unter dem Hashtag Never Again. In ganz Amerika demonstrierten Schüler daraufhin gegen die Waffengesetze. Hawk und seine Freunde erhielten Spenden von Steven Spielberg, Amal und George Clooney und Oprah Winfrey. Sie bekamen Zuspruch von den Obamas und Barbara Streisand. Die Proteste wurden mit der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg verglichen. Zum großen Marsch in Washington kamen um die 700.000 Menschen. Emma Gonzalez rührte dort viele zu Tränen. Ihre Rede bestand zu einem Großteil aus Schweigen. Sie dauerte exakt 6 Minuten und 20 Sekunden. So lange brauchte der Schütze, um die Schüler in Parkland zu töten. Vor wenigen Monaten erschien ein Buch, das Hawk mit seiner Schwester Lauren zusammengeschrieben hat. Es ist eine Art Manifest. Die Geschwister fordern einen weitreichenden Wandel in der amerikanischen Gesellschaft. Weniger Lobbyismus, keine feigen Politiker mehr. Vor einem Jahr, nach dem Massaker, antwortete Hawk auf die Frage, wie er sich und die anderen Gründer der Bewegung Never Again beschreiben würde, mit »als eine Handvoll Kids, die die Welt verändern werden.« Heute, sagt er, daran habe sich nichts geändert. Auch wenn sie festgestellt hätten, dass Veränderungen länger dauerten, als ihnen lieb sei. Vor ein paar Wochen bin ich niedergeschlagen worden. Tony Chung, 17, Hongkong. Du kämpfst mit anderen Jugendlichen für ein unabhängiges Hongkong. Warum? Weil Hongkong sonst nicht Hongkong bleiben kann. Die Sprache, die Politik, das Geld aus China sickern durch jede Ritze zu uns hinein. Die einzige Lösung ist Unabhängigkeit. Eure Proteste sind nicht ungefährlich. Kannst du noch nach China fahren? Natürlich nicht. Darum war ich ja auch schon seit Jahren nicht mehr dort. Im Herbst waren die Eltern von zweien aus unserer Gruppe in China und wurden gleich verhaftet. Als Warnung. Sie sollten ihre Kinder dazu bringen, endlich mit dem Quatsch aufzuhören. Steht ihr auch in Hongkong unter Druck? Vor ein paar Wochen bin ich niedergeschlagen worden. Ich war gerade aus dem Haus, da merkte ich, dass mich zwei Typen verfolgten. Ich habe mich umgedreht und Roms. Die sind dann weggelaufen. Die Polizei konnte die natürlich nicht mehr finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die bezahlt waren. Machen sich deine Eltern Sorgen um dich? Meine Eltern interessieren sich nicht für Politik. Was ich politisch mache, ist ihnen egal, solange ich gut in der Schule bin. Wie kamst du eigentlich dazu, dich zu engagieren? Ich habe 2016 bei den Wahlen in Hongkong einen Kandidaten unterstützt, der sich für Autonomie einsetzt. Den fand ich ziemlich toll. Und dann waren wir alle natürlich inspiriert von der Regenschirmrevolution. Als 2014 Demonstranten wochenlang die Innenstadt besetzten, um freie Wahlen zu erzwingen. Ja, genau. Der Anführer, Joshua Wong, war damals auch erst 18. Da dachten wir, wenn Joshua das kann, warum eigentlich nicht wir? Mein Zuhause ist doch hier. Tanya Arakel, 19, Leeds. Du kämpfst gegen den Brexit. Wie kam es dazu? Was treibt dich an? Ich studiere gerade im eher ärmeren Norden Englands. Und die Organisation, die eine erneute Abstimmung will, suchte Leute genau von dort. Sie wollen nicht länger nur als Londoner Elite gelten. Aber sozial engagiert bin ich schon sehr lange. Ich besuche regelmäßig Jugendliche in sozial schwachen Regionen. Die fühlen sich häufig total entmündigt. Deswegen sind ja von ihnen auch so viele für den Brexit. Du hast indische Wurzeln. Spielt das eine Rolle? Natürlich. Ich kämpfe seit Jahren für die Rechte von Frauen aus Minderheiten. Aber der Brexit betrifft ja jetzt alle Jugendlichen. Man hat den Eindruck, Großbritannien hat sich vollkommen verrannt. Da ist ein riesiger Riss im Land. Und so viel Wut. Neulich war ich Gast bei einer Debatte auf Channel 4. Am Ende ging es nur darum, wer am lautesten schreien konnte. Und dann ist da der Rassismus. Vor zwei Wochen habe ich auf einer Demo gesprochen. Am nächsten Tag bekam ich auf Twitter zu hören, ich soll zurück nach Hause gehen. Aber mein Zuhause ist doch hier. Bist du von den Politikern enttäuscht? Die Konservativen bedienen nur ihre eigenen Egos. Auf der Linken wiederum gibt es Jeremy Corbyn, der immer gegen die EU war und nun glaubt, auf dem Rücken dieser Krise Neuwahlen erzwingen zu können. Ich habe Corbyn mal gut gefunden, wie viele von uns jung. Aber er hat uns längst verloren, weil er unsere Sorgen ignoriert. Aber glaubst du tatsächlich, dass es ein neues Referendum geben könnte? Es gibt doch gar keine andere Option mehr. Es ist Zeit, die Entscheidung dem nun hoffentlich besser informierten Volk zurückzugeben. Und wenn die Mehrheit wieder für den EU-Austritt stimmt, dann müssen wir eben damit leben. Privilegiert, ein Symbol für den Widerstand zu sein. Ahed Tamimi, 18, Palästina. Es war ein Freitag im Dezember 2017 in Nabi Salih, einem Dorf im Westjordanland. Die Palästinenser bewarfen israelische Soldaten mit Steinen. Es war alles wie immer. Dann fiel der Schuss. Niemand weiß, ob der Soldat dem palästinensischen Jungen absichtlich das Gummigeschoss auf den Kopf abschoss oder ob es ein Versehen war. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er war Ahed Tamimis Cousin. Die Tamimis wohnen am Rand von Nabi Saleh. Immer wenn die Soldaten ins Dorf eindringen, kommen sie zuerst zu ihnen. An diesem Freitag lief Ahed auf zwei der Soldaten zu. Ihre Mutter filmte mit dem Handy. Ahed boxte einen Soldaten, der drückte sie nur weg. Dann schlug sie ihm ins Gesicht. Ihre Mutter stellte das Video davon ins Internet. Durchaus mit Kalkül. Sie wusste, dass so etwas Aufmerksamkeit erregen würde. Ahed war 16. 5 Jahre vorher hatte die Armee ihren Onkel während einer Demo erschossen. Ihr Vater verbrachte mehrere Jahre in Gefängnissen. Es liegt in Aheds Familie zu kämpfen. Mit friedlichen Mitteln, wie Ahed sagt. Die Ohrfeige? Eine natürliche Reaktion, nachdem der Soldat auf meinen Cousin geschossen hat. Das Video sahen Millionen. In Israel forderten rechte Politiker ein Exempel. Ein paar Tage später wurde Ahed verhaftet. Im Militärgefängnis wurde sie zur Ikone der Social Media Intifada. Sie ist anders als die Jungen, die freitags Steine auf Soldaten werfen. Für die Jungen ist das ein Ritual. Sie haben nichts anderes als den Hass auf Israel. Sie sind Opfer. Ahed will kein Opfer sein. 8 Monate musste sie im Gefängnis absitzen. Im Juli 2018 kam sie frei. Bald reiste sie nach Europa und gab Interviews. Ein bisschen spricht sie schon wie eine Politikerin. Sie fühle sich privilegiert, ein Symbol für den Widerstand sein zu dürfen, sagt sie. Sie möchte Anwältin werden und andere Palästinenser verteidigen. Aber immer wird Ahed das Mädchen sein, das den Soldaten schlug. Es gibt Werte, die sind nicht verhandelbar. Shibi de Guzman, 15, Philippinen. Shibi de Guzman war 13 Jahre alt, als sie dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte das erste Mal den Kampf ansagte. Im November 2016 nahm sie ein Megafon und zog protestierend durch die Straßen. Duterte hatte gerade angekündigt, den früheren Diktator Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof des Landes zu beerdigen. Marcos hatte während seiner Herrschaft tausende Gegner ermorden lassen. Auch gegen den heutigen Präsidenten demonstriert Shibi de Guzman öffentlich. Und das in einem Land, in dem viele inzwischen aus Angst schweigen. An einem Strick trägt sie dabei ein Pappschild um den Hals, wie es den hingerichteten Opfern des Drogenkriegs oft umgehängt wird. Darauf steht: Wir könnten alle Drogendealer sein. Jemand von der Schülerzeitung fotografiert Shibi bei ihrem Protest und stellt das Foto ins Netz. Das Posting geht viral. Shibi erhält viel Zuspruch, sie wird aber auch als Lügnerin beschimpft und bedroht. Sie möchte andere junge Menschen dazu bewegen, etwas zu unternehmen. Es gibt Werte, die sind nicht verhandelbar, sagt sie. Und so macht sie weiter, auch wenn Diktator Marcos wie geplant mit Ehren beigesetzt wurde. Auch wenn erneut im Namen des Drogenkriegs gemordet wird, auf den Philippinen. Shibi de Guzman steht weiter in der ersten Reihe. Sie spricht auf Demos zu tausenden Studenten, die sich unter dem Motto Hashtag Youth Resist versammelt haben. Sie wird zum Vorbild. Die Welt kennt ihr Gesicht. Auch Präsident Duterte kennt es. Shibi de Guzman ist heute 15 Jahre alt und eine Veteranin des Protests. Wir Kinder spielen für Politiker keine Rolle. Graciela Gores, 11, Ghana. Ich nenne mich Child President, Kinderpräsidentin, weil ich glaube, dass wir Kinder für die erwachsenen Politiker überhaupt keine Rolle spielen. Ich kämpfe vor allem gegen Korruption. Das ist bei uns in Ghana, wie in einigen anderen Ländern in Afrika, ein sehr großes Problem. Jeden Montag nehme ich eine Sendung auf, die auf Facebook und YouTube gesendet wird. Eine Organisation, die gegen Korruption kämpft, hilft mir dabei. Darin spreche ich zum Beispiel Politiker an, die mehr an sich als an unser Land denken. Mittlerweile berichten sogar schon Zeitungen über meine Sendungen. Selbst will ich aber keine Politikerin werden. Ich träume davon, als Pilotin zu arbeiten. Davon gibt es bei uns in Ghana nicht so viele. Aber mich einmischen will ich natürlich auch dann noch. Fürs Träumen ist es zu spät. Ein klirrend kalter Morgen in Berlin. Viele junge Leute sind unterwegs. Sie wollen zur Freitagsdemo. Im Sternbüro, nicht weit vom Reichstag, treffen sich einige von ihnen zum Gespräch. Sie haben wenig Zeit. Ragnar Diederichs, 18, muss noch eine Rede halten. Linus Steinmetz, 15, wurde von der Kohlekommission eingeladen. Was sie alle eint, das Gefühl, dass sich endlich etwas bewegt in Deutschland und der Stolz, Teil dieser Bewegung zu sein. Lesen Sie das Interview unter stern.de/roundtable. Roundtable, ein Wort. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7284. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.